Die ungarische Salamitaktik, Betrug. Wie geht's denn nun nach der Wahl weiter? Hongkase Salami, kennt ihr die? Betrug, Lügen, Fraude in Hongerije. Hoe gaat het nou eigenlijk verder? Ja, man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Ungarn nach der Wahl, und ich hatte gestern natürlich, ich hab mehr als 3 Videos werde ich wohl nicht machen. 3, das ist jetzt das dritte. Erstens, vielen herzlichen Dank, dass Sie nochmal dabei sein wollen. Und dabei sein ist alles. Dabei sein bringt die eigene Energie in etwas hinein. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja, und schon sind wir in einem guten Zirkel oder in einem schlechten Zirkel, je nachdem, wohin wir unsere Aufmerksamkeit wenden. Das bestimmen wir letztendlich selbst. Auch darüber sei noch mal kurz gesprochen in einem kleinen Satz. Also achten wir darauf, wem wir unsere Aufmerksamkeit widmen. Das ist ein großes Wabang-Spiel, weil man nie weiß, was rauskommt, wenn ich mir irgendein Video anschaue oder irgendeine Nachricht durchlese. Und ich muss auch natürlich am Ende mich abfinden, dass ich mal in den matschigen Apfel hineingreife, solange ich nicht hineinbeiße und es runterschlucke, wenn ich mich getäuscht habe. Dann kann ich es eben auch abbuchen als Erfahrung. Aber das ist jetzt zu allgemein. Sie wollen eh das Thema bearbeitet haben. Also legen wir los. Aber trotzdem lohnt es sich mal, über solche Dinge nachzudenken. Also wem ich meine Aufmerksamkeit widme, da geht natürlich auch meine Energie rein. Ganz klar. Jo, Ungarn nach der Wahl. Und ich rede jetzt nicht über astrologische Vorhersagen und ihre herausragenden Ergebnisse, manchmal und manchmal eben auch nicht. Und danach wird in allen Tonarten drüber geschwiegen, wenn man daneben lag. Ja, bilden Sie sich selbst Ihr Urteil. Ich habe überlegt gestern, als die Wahl zu Ende war, also Tag danach, 2, 3 Tage nach, egal wann Sie das jetzt sehen, es wird sicherlich an Gültigkeit nicht gleich verlieren. Jetzt reden natürlich wieder alle durcheinander, wie in einem Hühnerhof, in dem man den Fuchs reingelassen hat. Aber ich bekam auch einige Hinweise zu Ungarn und habe selbst natürlich nochmal drüber nachgedacht. Ungarn hat erstens im sozialistischen Lager, so nannte man das damals, immer eine Sonderstellung gehabt. Das ist das, was die westlich aufgewachsenen jüngeren Leute, wie zum Beispiel Kolja oder auch Vermietertagebuch, das ist wieder was ganz anderes. Das ist ein eigenartiger Kanal, finde ich. Er ist zwar nett, der Mann, aber irgendwie, weiß ich nicht, er soll sein Ding machen. Genau wie der Herr mit seinen Regenbogenverkäufen immer, die er da immer so macht. Also jeder soll seins machen. Ja, den habe ich übrigens, da gucke ich gar nicht mehr hin, das ist mir zu nervig. Ach so, ich habe noch gestern einen ganz tollen Brief bekommen, das muss ich Ihnen nochmal zeigen. Da war also handgeschrieben etwas Wunderschönes und ein großer gelber Brief, auch mit der Hand geschrieben, lieben, lieben Dank. Und ich habe dann gedacht, oh, ich habe eine Notiz, kriege ich jetzt ein neues Notizbüchlein, ja. Und dann kann man sehen, hier in der, alles handgeschrieben, ja. Also etwas, ich zeige es natürlich so nicht, na, das ist ja privat, aber vielen lieben herzlichen Dank. Also solche Sachen kommen von Herzen. Dankeschön. So, jetzt kommen wir wieder zu Ungarn. Also Ungarn im sozialistischen Lager hieß das. Und diejenigen, die eben tatsächlich den Sozialismus und das sozialistische Lager, das tägliche Brot eines Menschen in diesem damaligen System, nie mitbekommen haben, die haben das, man könnte sagen, die haben was verpasst. Das ist richtig. Aber das kann man einem Menschen natürlich nicht zum Vorwurf machen, in beiden Richtungen übrigens nicht. Denn es gab ja auch und gibt immer noch die Meinung, und das ist echt unglaublich, bis wohin sich das zieht, dass die im Osten zum Beispiel hier in der DDR, Ex-DDR, ein bisschen dumm sind und ein bisschen rechtsradikal. Ich will Ihnen das kurz mal sagen. Da war ich wirklich, ja, unangenehm berührt. Ich habe schaue mir immer gerne mal deutsche Dialekte an und es gibt ja alles auf YouTube und das ist also ganz toll. Es ist auch ein toller Aspekt der neuen Zeit. Und da konnte man solche kleinen Sketche sehen, beobachten und da wurde zum Beispiel Norddeutsch, da kann man dann, also der Sketch geht so, da wird, ruft die, eine junge Dame dann irgendwo an und sagt, sie möchte Hilfe haben für Norddeutsch oder Plattdeutsch oder für Sächsisch oder für Schwäbisch oder sowas. Dann geht dann am anderen Ende so einer, ein anderer junger Mensch ran und dann unterhalten die sich und dann gibt es auch eine, natürlich auf Neudeutsch, Challenge an. Warum sagt man Challenge? Also man könnte auch sagen, eine Herausforderung. Ja, das ist die neue Zeit. Ich freue mich, dass die Dialekte in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt werden durch junge Leute. Das finde ich klasse. An der anderen Seite ist es eben auch das Privileg der Jugend, bestimmte Dinge neu anzupacken. Ich habe mich damit abgefunden, werde aber als Mensch und als jemand, der hier geboren ist, immer darauf aufmerksam machen, dass mit jeder Anglisierung ein Stück unseres Kulturgutes verloren geht. An der einen Seite unterhält man sich über Dialekte und an der anderen Seite pflicht man dann englische Redewendungen oder verdeutschte englische Redewendungen ein. Na gut. Jedenfalls kam es dann dazu, dass ich eben auch angehört habe, einen Dialog, der um Sächsisch ging. Ja? Und Sächsisch ist ja natürlich ein Teil der DDR gewesen. Und die Provinz Sachsen ist jetzt natürlich immer noch ein Teil Mitteldeutschlands. Man redet ja oft über Ostdeutschland, aber es ist ja nicht korrekt, es ist ja Mitteldeutschland. Na gut. Und da wurde eben, es hatte mit dem Dialog überhaupt nichts zu tun, gesagt, dass eben man in die Sachsen assoziiert mit ein bisschen hinterwäldlerisch und vor allem rechts. Da frage ich mich dann, warum musste das sein? Ja. Und das lässt man dann im Raum stehen. Also ich wollte nur sagen, es ist etwas, was sich sehr, sehr lange hält. Und wie gesagt, um den Kreis wieder zu schließen, niemand kann letztendlich dafür verantwortlich gemacht werden, dass er qua Geburt irgendwo seine Erfahrungen dann machen konnte, die ein anderer, der qua Geburt woanders auf die Welt kam, die eben nicht machen konnte. Also Ostdeutschland, Westdeutschland zum Beispiel. Und so ist es mit Ungarn auch. Ungarn war ein Teil des Warschauer Paktes. Ungarn war ein sozialistisches Land. Und Ungarn hatte besondere Verträge mit Österreich, historisch gesehen. Und Ungarn hatte eben etwas mehr Freiheiten. Auch innerhalb dieses sozialistischen Lagers gab es besondere Möglichkeiten. Die DDR hatte wieder besondere Möglichkeiten. Und in der DDR war wieder Berlin, Ostberlin, die Hauptstadt der DDR damals genannt, wieder privilegiert als Vorzeigeobjekt des Staates. Und so gab es natürlich immer wieder die Sonderregelung der Sonderregelung der Sonderregelung, die man so nie groß analysiert hat damals und später vielleicht auch eben nicht. Das hätte man mal tun sollen oder sollte man jetzt mal tun, um die Besonderheiten der Länder, die Besonderheiten der Regionen, die Besonderheiten der Provinzen und sprachlichen Dialekte und so weiter. Also das ist alles sehr komplex. Deswegen ist es wirklich, ehrlich gesagt, horrender Unsinn, alles über einen Kamm zu scheren und auch gewachsene Traditionen auslöschen zu wollen. Bei den Dialekten geht das nicht, woanders geht das auch nicht und das soll auch nicht sein. Etwas hört von alleine auf, wenn seine Zeit gekommen ist. Und ein Charakteristikum für totalitäre Systeme wie die EU es ist, also sozialistische Systeme wie die EU, es ist nichts anderes, ist eben immer, dass man etwas erzwingen will. Und das tut die EU. Die EU ist im Prinzip natürlich wirklich die Fortsetzung dieses sozialistisch-kommunistischen Projektes, was dann in die Agenda 2030 münden soll und in die Gleichmachung dieses Teils der Welt. Alle Bewohner nach dem Motto haben nichts mehr und sollen dann glücklich sein. Bis hin zu Zwangsmaßnahmen wie eben Einschränkungen von Reisefreiheit, Einschränkungen von Kaufverhalten, Einschränkungen von Bewegungsfreiheit, Einschränkungen von Freiheit der Meinung und Einschränkungen eben auch der Gesundheit und körperlichen Unversehrtheit durch Zwangsmaßnahmen wie Impfungen und so weiter. Ja? Also das alles, dieses ganze Paket, was ich in ein paar Sekunden genannt habe, ist etwas, was unser Leben komplett verändern kann, wird und wenn man dem nicht Einhalt gebietet. Und all das gab es schon mal in den sozialistischen Ländern. Und Ungarn war ein Land davon. Und trotzdem gab es auch immer Sonderregelungen. Das musste ich Ihnen einfach mal sagen. Wenn man jetzt nach Ungarn schaut und die ersten Reaktionen dieses neuen Salami-Peter, dann ist es jemand, der sehr konservativ ist. Und wenn man dann schaut, was unter Orbán geschah, dann sieht man auf einmal, wenn man das möchte, aus der Außenperspektive die ungarische Welt mit ein bisschen anderen vorsichtigen Blicken. Es ist immer leicht, im Ausland zu sein und die Lage im Inland zu beurteilen. Ja, wenn man zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel, die aus der Provinz, haben wir immer gesagt, wir haben ja in Berlin gewohnt, die aus der Provinz kauften uns immer bei den Läden, die eben besonders bestückt waren in Ostberlin, die Sachen weg. Fuhren dann wieder mit der Bahn nach Hause und hatten dann ihr Zeug in der Provinz. Also, weil die Warenverteilung in der DDR eine Mangelverteilung war, musste man in der Hauptstadt etwas suchen und man fand in der Hauptstadt eigentlich auch immer was. Und wenn die Hauptstädter dann abends um 6 einkaufen wollten, weil sie ja bis um 6 arbeiten mussten und die Läden eben auch um 6 zumachten, also man musste sich sehr beeilen und gab nur wenige Läden, die länger auf waren, dann hat man nichts mehr bekommen. Die aus der Provinz haben auch immer sozusagen aus der Sicht der Ostberliner die ganzen guten Tickets bekommen, also die Eintrittskarten für die Veranstaltungen, die auch Mangel waren. Kulturveranstaltungen in Ostberlin waren natürlich reichhaltiger gesät als woanders in der DDR und so weiter. Und so sah man eben mindestens zwei Perspektiven. Die Perspektive der Leute aus der Provinz, die eben noch mehr Mangel hatten, die dann in die Hauptstadt fuhren und sich dort eben das Zeug kauften. Und die Perspektive der Hauptstädter, die diese reichlichere Versorgung gewöhnt waren, aber auch darum kämpfen mussten, dass sie das überhaupt bekamen, weil die anderen aus der Provinz ihnen das weggekauft haben. Sie können sich das heute nicht mehr vorstellen, aber einfach nur die Geschichte sagt ihnen, dass es zumindest zwei verschiedene Sichtweisen gibt. Die derjenigen zum Beispiel in Ostberlin, die eben sehen, wie die von außen ihr Leben beurteilen, nach dem Motto, in Berlin gibt es alles, wurde mir immer gesagt, und die derjenigen in der Provinz, die eben sagen, naja, wir haben ganz wenig und wir holen uns das, weil dort eben alles da ist. Und die aus Ostberlin sagten, naja, das ist also eine Frechheit. Wir müssen eben immer dafür sorgen, dass wir unser Zeugs bekommen, weil wir auch arbeiten müssen und genau wie die anderen auch. Aber ja, wir müssen auch unsere speziellen Läden haben, wo wir irgendwie noch was bekommen. Und vor allen Dingen, wenn die anderen uns das dann wegkaufen, sieht die Sache für uns wieder ganz anders aus. Und so weiter. Also man kann das sehr gut nachvollziehen. Wenn man jetzt von außen auf Ungarn schaut, als Bedürftiger, zum Beispiel wir sind die Bedürftigen, wir sehen, dass es einen Präsidenten gibt oder einen Premierminister, der diesen Krake der EU Widerstand bietet, der diesen Verbrechern die Stirn bietet und der eben weiterhin Vermittler ist mit Russland und so weiter, dann sehen wir in diesem Mann jemanden, der ein Held ist. In Ungarn, wenn jemand, und wir wissen, wenn jemand sehr lange an der Macht ist, wie diese Dame, die eben uns reingelegt hat, sehr lange an der Macht war, dann wird man ihrer überdrüssig. Ja, man darf nicht vergessen, dass die EU natürlich Ungarn immer bestraft hat. Ja, also wer aus der Reihe tanzt, wird bestraft im Sozialismus. Und das hat die EU gemacht. Also Ungarn hatte sehr viel zu tun mit Restriktionen. Und wir haben nur immer Applaus geklatscht und sind nach Ungarn dann und haben uns dort niedergelassen. Zum Teil haben das einige Menschen getan, weil dort eben die Freiheit war. Sie kamen allerdings mit Geldern als die Reichen aus dem Ausland und sind nach Ungarn eingefallen sozusagen, ja, haben sich dort Häuser gekauft. Die Ungarn hatten diese Gelder nicht oder nicht in dem Maße. Ja, also man kann jetzt eines zumindest sagen, die Perspektive in Ungarn ist auf Orbán ist eine ganz andere als außerhalb von Ungarn. Ja, und durch diese Restriktionen der EU ging es den Ungarn verhältnismäßig schlechter als den Leuten in der EU, ja. Was die Ungarn natürlich auch nicht gewusst haben, ist, was passieren kann, wenn man überflutet wird von Leuten, die hier eigentlich nicht reingehören. Sprich, Menschen, die eben bewusst hier reingeführt werden, um die Kultur des eigenen Landes zu unterminieren. Das haben die Ungarn nicht mitgemacht. Davor hat Orbán sie geschützt. Nur wenn ich aber etwas nicht erlebe, dann ist es auch gar nicht auf meiner Bildfläche. Dann kann ich eben darüber auch nicht urteilen. Dann bleibt das eine Theorie. Dann weiß man als Ungarn nicht, wie es ist, wenn das Land überflutet wird von Fremden, die eine ganz andere Kultur haben und die sich breit machen und Aggressionen und Gewalt und so weiter reinbringen ins Land. Das haben die Erfahrungen, haben sie nicht gemacht. So, und dann sieht man eben nur, was nicht funktioniert und das wählt man dann ab. Jetzt aber der Salami-Peter, ist, wenn man schaut, wer er ist und welche Partei er vertritt und wie die Partei von damals Orban ist oder war, dann sieht man gar nicht so große Unterschiede. Und eine der ersten Reaktionen war des neuen Salami-Peter, dass er der Ursula seiner Mama, wo er schon als Schoßhund bezeichnet wurde, gesagt hat, nee, wir machen weiter mit Russland, wir werden von Russland weiter Öl kaufen und wir werden auch nicht die Ukraine in die NATO aufnehmen. Also das wollen wir alles nicht. Ja, also er macht eigentlich das Gleiche, was Orban auch gemacht hat. Mit der Frage, wird er dann das erreichen oder ist es jetzt vielleicht nur eine Farce, um die Ungarn zu beruhigen und an der Nase herumzuführen? Lassen wir einmal die Karten sprechen. Ja. Was ist mit Salami Peter? Was ist das für einer? Ja, also nochmals, wenn man richtig bedenkt, wie hier wieder herumgeschrien und herumgekrakelt wird, auch von den Grünen, gut, Grün links, das braucht man eh nicht ernst nehmen. Wenn sie nicht an der Macht noch wären, müsste man sie, also wirklich, wären sie einfach nicht existent. Aber es ist im Prinzip von deren Seite kein Grund zur Freude. Wird sich rausstellen, inwieweit der Salami-Peter das Ruder rumreißt in Richtung EU oder nicht, aber zumindest die ersten Reaktionen und auch die Tatsache, dass der Orban einfach so die Wahl schnell anerkannt hat, lässt vermuten, dass da einfach mehr dahinter steckt. Ich habe das in den anderen Legungen auch gesehen. Also ich hatte nicht die große Katastrophe gesehen für Ungarn und ich war mir auch wirklich mit den Karten nicht sicher, dass Orban das schafft. Und leider wurde ich dann bestätigt. Aber so schlecht für Ungarn sieht es gar nicht aus. Diese Karte fällt raus und das sieht natürlich nicht schön aus. Das ist jetzt mal gleich ein Schuss vor meinen eigenen Bug. Ne? Schauen wir mal weiter. Was macht Salami Peter mit Ungarn? Also zumindest, wie lässt sich das jetzt an? Und wir wissen doch, dass die Informationen, die wir kriegen, mit sehr großer Vorsicht zu genießen sind. Ah ja, dann haben wir hier die Liebenden. Und dann haben wir die vier der Stäbe. Wir haben wen? Die Gerechtigkeit. Und wir haben die zwei der Stäbe. Wir hatten, glaube ich, die zwei der Stäbe auf dem Kopf. Oder war es die drei? Ich glaube, die drei war es auf dem Kopf. Ich bin mir nicht sicher. Die Stäbe haben in meinen Legungen jetzt eine große Rolle gespielt. Was Ungarn betrifft. Unter den Liebenden haben wir das Annehmen. Ich lerne die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Da schau her. Das werden die Ungarn wahrscheinlich lernen müssen. Und Salami Peter wir werden sehen, was er macht. Wölver. Das ist die Magie. Haben wir die Phönixkarten noch. Und das ist der Verleugner unter der Gerechtigkeit. Klingt divers, diffizil. Ich zeige Ihnen jetzt mal die Legung. So, eine Entreekarte hatte ich noch nicht, oder? Nee. Dann ist das die Sonne. Okay. Das ist die Legung, die Sonne als Entreekarte. Ja, das sagt uns doch eine ganze Menge schon. Dann haben wir die 5 der Schwerter, die rausfällt, die 6 der, die 6. große Arcana-Karte und dann haben wir gegenüber die Gerechtigkeit auf dem Kopf. Das sind die Liebenden darunter, das Annehmen. In der Mitte die 4 der Stäbe und Wölver, die Gerechtigkeit auf dem Kopf und der Verleugner. Und dann haben wir hier die 2 der Stäbe auf dem Kopf. Das ist unsere Legung zum Salami-Peter. Ja, dann schauen wir uns mal die Legung jetzt konkret an. Also summa summarum, mit dem Salami-Peter gibt es also einen Neuanfang. Und das, was er machen wird, er wird einen neuen Weg gehen, der gar nicht so unähnlich ist dem, den die anderen schon vor ihm gegangen waren. Denn nochmals, er ist von seiner Sache her ebenso konservativ, wie Orban das war oder ist. Und ja, ich nach den ersten Äußerungen und mit dieser Karte würde ich sagen, so groß ist der Unterschied am Ende gar nicht. Wir werden das sehen, aber wir gucken uns jetzt erstmal die Legung an. Ich denke, dass durch die Wahl jetzt einfach wie ähnlich wie in anderen Gebieten der Welt die faulen Äpfel vom Baum fallen werden. Ja, wer positioniert sich jetzt wie? Wer möchte einfach nur an die Macht? Wer möchte dem Volk wirklich zur Seite stehen? Ja, und wer im Volk, da gibt es ja auch Beamte und so weiter, die eben dem Staat dienen, die Staatsdiener, wer im Volk positioniert sich wie und wo? Und da sieht man diese Erkenntnisse, dass eben die Ungarn, wie ich vorhin erwähnte, mit der vorigen Regierung, genau wie mit dieser, ihre Schattenseiten erleben werden und auch ihre Schattenseiten erlebt haben. Ja, also kommen Dinge nach außen, die, von denen man nicht gedacht hätte, dass sie in dieser Form dem Volk so sehr in der Quere lagen. Ja, würde ich mal sagen. Also es kommen Betrügereien heraus und da gibt es noch eine größere Form davon, die Sieben der Schwerter, aber das ist hier wirklich die Betrugskarte. Und mit dem Betrug kann natürlich auch der Wahlbetrug gemeint sein, denn die EU hat eingegriffen, das wissen wir. Ja, also Peter wird sich entscheiden müssen und das Volk wird Dinge anzunehmen haben, die es vorher noch nicht annehmen musste. Ja, also das Volk wird durch eine gewisse Anpassungsperiode gehen müssen mit ihm. Und letztendlich wird er sich relativ positiv darstellen. Und mit Völver hat es zu tun mit Hintergrundinformationen, die wir so nicht kennen. Das ist die Seherin, das ist die Unabhängigkeit, der Seelenflug, Seider, also die magischen Rituale. Nicht, dass der Salami-Peter seine Salami mit Weihrauch isst, jetzt so ist das nicht gemeint, aber Sie verstehen mit dieser Karte, es ist noch mehr dahinter, als wir uns jetzt hier über das Geschrei der Nachrichten oder über dem Geschrei der Nachrichten vorstellen können. Jedenfalls sieht es gut aus. Ne? Die Ungarn müssen mit ihm jetzt klarkommen und er ist nicht der Schlechteste. Die Gerechtigkeit auf dem Kopf zeigt typischerweise immer das Karma Ungarns in dem Fall. Und auf dem Kopf sind es die Umwege. Ja, also hier über Umwege, die das Land jetzt geht, wird es die anderen europäischen Länder besser verstehen, na, was ihm passieren kann, was man passieren kann, wenn man sich mit dem Kraken der EU also verbrüdert und einlässt. Und aber nochmals, der Salami-Peter ist nicht der, der erscheint zu sein. Es wird ein Umweg gegangen und trotzdem ist es für Ungarn, kommt Gerechtigkeit. Und es werden Menschen sein, die das verleugnen, die eben wegschauen. Und auch das hat Sinn. Denn wir kennen das. Wenn uns etwas unbequem ist, schauen wir weg. Und das wird natürlich jetzt wieder passieren, auch mit den Alternativen, die jetzt hier herumschreien und versuchen, sich zu rechtfertigen und irgendwelche Thesen aufstellen. Ich stelle hier keine Thesen auf. Ich zeige, was in den Karten ist und sage, die Tendenz, der Trend ist in diese Richtung des Neuanfangs. Und das ist keine schlechte Karte, im Gegenteil. Das ist wirklich eine sehr positive Karte. Und das im Zusammenhang mit diesem neuen Premierminister ist etwas ganz anderes, als die meisten vermuten. Ja? Die meisten haben sich ihn nicht gewünscht, natürlich, aus ganz bestimmten Gründen, weil er mit der EU im Bett liegt. Aber die Frage ist eben, liegt er wirklich mit der EU im Bett? Und das sagen die Karten eigentlich nicht. Ne? Und diese Ungarn-Ruhe kommt in Bewegung. Und Ungarn hat seinen eigenen Prozess, genau wie alle anderen Länder auch, in dieser Befreiungsbewegung der Weltbevölkerung gegenüber dem Kraken EU und dem dunklen Staat. Und Ungarn, was in Ungarn passiert, haben wir im Prinzip natürlich auch aus unserer Sicht gar nicht zu beurteilen. Wir können natürlich eine Meinung haben, aber letztendlich leben wir ja hier in Deutschland oder in der Bundesrepublik, haben mit uns genug zu tun und wir werden sehen, was Salami-Peter macht. So schlecht sieht es also für Ungarn zumindest jetzt aus Sicht der Karten gar nicht aus. Und auch seine ersten Äußerungen, wo er sagt, er wird im Prinzip den Kurs weiter fortführen. Und er ist ja mit der Lüge und der Propaganda angetreten, dass er diese EU-Milliarden nach Ungarn holen wird. Daran sind aber Bedingungen geknüpft. Das hat er dem Volk natürlich nicht gesagt. Also wird sich zeigen, inwieweit er von zwei Tellern essen kann weiterhin, vom russischen und vom EU-Teller. Und es ist in der Legung nicht zu sehen, dass er eben hier die Kehrtwende macht und dem Volk in den Rücken fällt. Soweit die Karten. Dach.